Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der, der mir jetzt da gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben, einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Frank, hör mal auf, meine Technik zu kritisieren.
Ich tue ja nicht grundsätzlich deine Technik kritisieren, mehr deinen Umgang mit der Technik.
Also, ich habe das Gefühl, es wird einfach immer einfacher.
Was wird immer einfacher?
Ja, am Anfang sind wir da mit Headset rumgerannt und...
Es wird nur einfacher, weil ich einfach deinem Setup folge, weil ich jetzt immer zu dir in dein Studio komme und dann... So, weil, oder früher haben wir uns noch irgendwo getroffen. Das war natürlich schon komplexer von der Ausgangslage. Weil ich mich allem anpasse.
Ja, das ist, wenn ich an dich denke, ist deine Charakteristika, ist Frank passt sich allem an.
Das ist schon so.
Okay.
Ich bin schon ein bisschen fremdgesteuert.
Grüße deine Frau.
Ja,
wird Simone das auch so sehen?
Nein, ich glaube nicht.
Gell. Du, mir ist aufgegangen in der Vorbereitung. Ich habe mir so überlegt, über was könnte ich mit dem Frank reden.
Und es ist dir einfach nichts eingefallen.
Nein, nicht schon wieder mit dem Frank, nein. Ah. Aber mir ist aufgegangen, ich meine, du bist ja Soziologe und dann bist du ja quasi durch die Soziologie bist ja Kriminologe und kriminalistisch, Kriminalitätsforschung, das wäre doch unser Thema. Das also, würde uns so beide Disziplinen
nein,
vereinigen.
Nein. Wieso soll ich Kriminologe oder Kriminalitätsforscher sein, nur weil ich Soziologe bin?
Soziologisch ist es.
Ich bin auch nicht wirklich Soziologe, aber ich habe mal Soziologie studiert. Ja.
Sagt der David W. Garland etwas?
Also, es ist ein guter Name. Der Name kommt mir schon irgendwie bekannt vor, aber also viel mehr.
Also, das ist ein Soziologe, wo ich neuerdings draufgestossen bin. Der macht Studien über die Veränderung der Kriminalitätskontrolle in westlichen Gesellschaften. Er beobachtet eine zunehmende Punitivität.
Was ist das? Punitivität. Soziologen haben mega lässige Wörter.
Ja, nein.
Wirklich? Also Punitivität ist schon gut.
Es ist aber kein lässiges Wort, sondern der Glaube an die Strafe.
Ja, also dass die Strafe etwas bewirkt beim Einzelnen oder für die Gesellschaft.
Genau, der Glaube an die Wirksamkeit von Bestrafung. Mhm. Und er beobachtet da eine Verschiebung.
Ja.
Von einer wohlfahrtsorientierten zu einer straforientierten Gesellschaft. Mhm. Wenn du das hörst, würdest du die Diagnose teilen?
Also was heisst wohlfahrtsorientiert? Wie würde sich die... Also straforientiert kann man vorstellen, dass man einfach sagt, man versucht alles so hart wie möglich, also alle kriminellen Taten so hart wie möglich zu bestrafen. Und was wäre dann wohlfahrtsorientiert?
Ich kann jetzt nicht die ganze Theorie von David W. Garland wiedergeben, aber er meint damit Rehabilitation statt Bestrafung, würde ich sagen. Also, dass der Fokus auf dem Straftäter liegt und dass man den rehabilitiert, resozialisiert. Dann meint er wahrscheinlich individuelle Betreuung.
Aber es ist nicht Prävention. Prävention auch.
Durch soziale Unterstützung. Ja. Also, er sieht auch sehr eben den wohlfahrtsorientierten Staat, der sich am Gemeinswohl ausrichtet.
Ja.
Und natürlich, wenn du quasi Armut hast, wenn du Hunger hast, das treibt ja die Leute ein Stück weit in die Kriminalität.
Ja.
Und dort sieht er ein Stück weit die Ansätze und dann quasi zum Gesellschaftsordnung aufrechterhalten. Ist ja dann klar, wenn du nicht auf Ausgleichen gehst, dann gehst du halt auf Bestrafung.
Ja. Und was ist jetzt deine Frage genau? Ob ich da,
Nein, ob du mit dieser These von ihm mitgehst, dass wir quasi eine Verschiebung haben Richtung Bestrafung und weg ein Stück weit der egalitären, ausgleichenden Gesellschaft. Wobei ich sagen muss, er lehrt in Amerika, wo es wahrscheinlich noch mal anders ist als in Europa.
Also, viel ich weiss, sind vor allem so, die Quoten von Menschen in Gefängnis sind, glaube ich, in den USA also noch mal massiv höher als bei uns. Und es ist schon so, dass man auch, glaube ich, sehr schnell einfach mal im Knast landet. Und ich weiss nicht, vielleicht hast du Zahlen, ob sich das entwickelt, wie sich das entwickelt hat in Europa oder in der Schweiz.
Nein, aber man könnte ja doch schon bist wahrscheinlich schon meiner Meinung, dass man könnte sagen, wir haben heute grössere soziale Ungleichheit als vielleicht noch in den 80er, 90er Jahren.
Ja. Ja, das glaube ich schon. Ich könnte es nicht... Ich könnte jetzt nicht irgendwelche Faktoren nennen oder genaue Zahlen da dazu, aber es ist schon eine Tendenz.
Also gefühlsmässig?
Ja gut. Das
nein,
ist,
schon.
Aber wenn du mich als Soziologe ansprichst, dann dürfen wir nicht von gefühlsmässig reden leiden. Das ist ja eine wissenschaftliche Disziplin. Was ich spannend finde, ist so die Frage ja auch nach dem Kontrollverlust. Oder dass man das Gefühl hat, man könne mit einer Bestrafung sozusagen Sicherheit herstellen.
Das glaube ich, das ist ein grosser Treiber. Gerade jetzt, weißt du, nach 9-11, diesen Terroranschlägen auch in Frankreich, in Europa allgemein. Ich glaube, das ist ein starker Treiber von dem Glauben ins Strafen. Dass ja. Man wie so das Gefühl hat, man kommt dann die Sache wieder in den Griff über.
Ja, und die Frage ist ja, also kommt man sie in den Griff über? Hat man sie jemals im Griff gehabt?
Ja, natürlich ist es eine Chimäre. Also natürlich kommt man sich so nicht besser in den Griff über. Aber es ist ja quasi, wie reagierst du als Gesellschaft gegen Verunsicherung?
Ja.
Dass man dann da eine heile Bestrafung sucht.
Ja genau, gerade nach so grossen Straftaten ist natürlich der Ruf nach dem extrem, extrem gestiegen. Also was ich mich damit befasst habe oder ein paar Sachen gelesen habe, ist also im Zusammenhang mit Datensicherheit und was Geheimdienst an Internet-Traffic auswertet und so. Und das ist ja, also das nimmt das Ausmaß an, das also hochgradig beängstigend ist. Wenn man sich überlegt, dass das alle betrifft und nicht die Leute, die irgendwelches verdächtiges Verhalten zeigen.
Ja, sondern es betrifft so 99,9999% Unschuldige.
Genau. Und dass man das Gefühl hat, man könne mit so Massnahmen sozusagen eine Sicherheit herstellen. Oder die Frage ist auch, welche Art von Sicherheit herstellen. Und ja, es gibt ja immer noch Straftaten. Das ist ja nicht so, man macht mega viel, man erhöht Bestrafungen, aber es ist nicht so, dass es dann plötzlich keine Straftaten mehr gibt.
Ja, und das ist vielleicht auch in dieser Versteifung, dass man alles und jedes will via Bestrafung unter Kontrolle bringen, dass man vielleicht dann auch, weißt, bei diesen elementaren Straftaten, die dann auch ein bisschen wie Kapazitäten nicht mehr hat. Also den Eindruck habe ich ein bisschen in der Schweiz. Die Kleinkriminalität bestraft man weitgehend und streng und akribisch. Und bei den grossen Fällen mangelt es dann an Kapazitäten und Know-how und Können, dass man dann die wirklich auch
Die Frage ist ja auch der Schaden, der angerichtet wird, oder? Also,
Schaden?
Ja, also ich sage jetzt mal, wenn man sagt, irgendwelche Betäubungsmitteldelikte und auf der anderen Seite zum Beispiel Wirtschaftsdelikte. Wenn man sagt, ja, was führt jetzt, und da kommt es natürlich aufs Ausmaß an und was genau ist es und so, aber es ist ja nicht per se so, dass Wirtschaftsdelikte ein bisschen weniger schlimm wären, sondern unter Umständen sind die massiv und betreffen noch viel mehr Menschen und existenziell.
Und was, ja, aber Entschuldigung, dass ich reingrätsche, aber wenn du gerade von Schaden redest, bei mir hat gerade eine andere Synapse aufgeläutet, weil eine Strafverfolgung oder ein Staat, der einfährt, richtet ja auch immer wieder einen Schaden an. Ja. Du bist Banker, du wirst bestraft wegen einer Bagatelle, du kommst ins Strafregister, du verlierst den Job, du bist 3 Jahre, weil die Verfahren so lang gehen, unter Druck und. Das ist auch immer ein Schaden. Mhm. Man sagt, gut, er hat es verdient, er muss das in Kauf nehmen, er hat ja das Delikt gemacht. Aber mitunter ist das gar nicht so klar.
Ja.
Also es ist nicht einfach, jemand ist böse und jemand ist gut, sondern es ist so fließend. Und was gut und böse ist, ist
ja immer eine Definition. Moment, in dem Moment, wo es ein Urteil gibt, ist es wie, dann ist es definiert.
Dann ist es definiert,
genau,
aber vorher ist es oft völlig unklar.
Genau.
Ist
eben, aber man hat so wie eine Diagnose dann, oder? Man sagt dann so, ah, der ist jetzt böse.
Genau.
Jetzt haben wir es herausgefunden. Alle anderen, die das nicht haben, sind gut.
Aber der, der es herausgefunden hat, sind einfach 3 Richter, die dann sagen, allenfalls im 2-2-Entscheid, der ist gut oder der ist böse.
Genau. Ja. Ohne, dass sie das böse meinen, aber es ist einfach so.
Es ist ein System, ja.
Es ist ein Urteil auch, also heisst ja auch schon so. wo dich dann definitiv verurteilt. Aber was ich noch interessant finde, also was der ist ja die Frage, von, du hast es vorher angesprochen, wegen sozialer Ungleichheit oder Unsicherheit und so. Es nimmt mich noch Wunder, also wenn man wie so herausfindet, so eine Tendenz zu härterer Bestrafung und so weiter, nimmt mich noch Wunder, ob das dann die Leute, also wenn man jetzt würde eine Umfrage machen würde, messen, okay, wie fest hast du das Gefühl, man müsste eigentlich Kriminelle härter bestrafen, ob das eine Frage ist von tatsächlich von «ich fühle mich arm» oder «unterprivilegiert» oder was auch immer und darum habe ich das Gefühl, man müsste die Härte bestrafen. Oder es ist in diesem Kontext.
Das glaube also, ich nicht.
Ob das wirklich so einen direkten Kontext hat? Weil
nein, ich habe das ja nur gesagt im Zusammenhang, dass gewisse soziale Ungleichheit halt auch wieder zu Delikt führt. Ich habe das nur gesagt im...
Ist das so? Wenn die erhöht wird, dass es mehr Delikt gibt, ich weiß es nicht.
Schau die grosse Depression an in den USA oder wenn du Alkohol verbietest. Oder, weißt du, das hat ja immer Folgen.
Ja.
Und ich glaube, wir haben auch so, eben nach 9-11 und dann Terroranschlag, hast du natürlich auch eine andere politische Rhetorik. Politiker, gerade wo man gewählt werden in demokratischen Staaten, müssen sich ja verdient machen, müssen ja sagen, wir schauen für das Volk, wir schauen für die Bevölkerung. Und wie machst du das rhetorisch? In dem sagst du, wir brauchen härtere Strafen. Das wird zu keinem einzigen, das verhindert kein einziges Delikt. Aber du kannst den harten Mann oder die harte Frau spielen.
Ja.
Und ich glaube, das ist dann so auch, weißt du, so Wechselwirkung mit der Medienlandschaft. Man rüstet so gegenseitig auf und in dem Moment schaffst du auch erst eine Unsicherheit. Medien berichten von Delikt, Politiker wettern und dann finden alle, oh, wir leben die unsicheren Zeiten.
Also was schon noch spannend ist, oder in welchem Zusammenhang, was mir in den Sinn gekommen ist, sind, es gibt ja die Polizeimeldungsticker. Also ich kenne es auf Watson zum Beispiel, es gibt es glaube ich auch auf blick.ch, es gibt es wahrscheinlich auch in anderen Medien, wo man einfach so Polizeipressemeldungen irgendwie, das sind so random... Meistens sind es nicht gigantische Delikte, aber sie sind so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen spannend, noch eine gute Geschichte. Und dann denke ich mir, krass, was die ganze Zeit alles passiert. Und du kannst es überhaupt nicht in Relation setzen und du siehst dort, heute hat es dort 3 so Sachen drauf. Und denkst, das ist ja der Wahnsinn, dass ja noch viel mehr andere Sachen passiert sind. Und dass in der Schweiz irgendwie 9 Millionen Menschen leben. Wo man dann denkt, krass, jetzt hat es da 3 Meldungen. Also natürlich eben, es ist wie so die Relation, du denkst, Straub, da ist jemand, da hat es Tötungsdelikt gegeben in Basel. Krass, oder? Ist so, das passiert bei mir. Also ich merke das, wenn ich das sehe. Und das finde ich interessant, wie so die Medien, wie so, wir können nicht die Relationen zueinander machen. Ich habe nicht gehört, dass ich dann nicht mehr auf Basel gehe, aber... oder vielleicht aus anderen Gründen. Aber das ist wie so der Punkt, wo schon noch spannend ist. Was ich mich
Nein, auch... Nein, darf ich nochmal schnell?
Du darfst.
Das haben wir. Also die Medienberichterstattung haben eine sehr grosse Rückkopplung noch auf unser Sicherheitsempfinden. Und dann spielt eben die ganze Digitalisierung mit. Und die Ticker-Sachen, die du jetzt gerade ansprichst, ich meine, die lebt ja davon, dass man eben triggert. Da wieder, dort wieder, dies wieder. Oh wow, Mörder in Basel. Wow, 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 wow. Und man verkennt völlig in der Grossrelation, dass man eigentlich in sichersten Zeiten in der Schweiz ever, also wir leben in einem Paradies sondergleichen. Mhm. Und gleichzeitig rüsten wir verbal auf und auch in der Sicherheit, in der Polizei.
Mhm.
Und das ist doch eine unschöne Tendenz, weil man dann immer auch an der Recht bei den Beschuldigten schleift.
Ja, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass unser Gefühl für Sicherheit relativ wenig mit einer objektiven Sicht darauf zu tun hat. Weil das ist ja, das hängt von so vielen kleinen Sachen an, das beobachte ich bei mir genau gleich. Also, das ist so, da haben wir so urige Triebe sozusagen, die uns sagen, ist es jetzt sicher oder nicht, dann haben wir ganz andere Sicht auf unsere individuelle Situation, wie zum Beispiel auf eine globale oder nur schon von einem Land. Also es hat einmal so eine Studie gegeben, wo es darum gegangen ist, also grundsätzlich einzuschätzen, wie die Lebensqualität dann hat man wie so gesagt, ja, also ich weiß nicht mehr, es war in Westeuropa irgendwo, gewesen, die Untersuchung, aber es ist, also der spannende Faktor war, man hat Leute gefragt und gesagt, ja, wenn sie so grundsätzlich in ihrem Land würden sagen, im Vergleich zu früher, wie ist die Lebensqualität, wie hat sich die Lebensqualität verändert und so. Ganz viele Leute haben gesagt, ja, das geht, also für die allermeisten geht es einfach vor, geht die Welt vor die Hunde, oder? Und dann hat man konkret gefragt und gesagt, wenn sie jetzt ihre Situation vergleichen mit denen von ihren Eltern oder ihren Grosseltern, was haben sie das Gefühl, hat sich in dieser Lebensqualität da, wie hat die sich verändert? Und dann haben ganz viele Leute gesagt, ja, die hat sich schon verbessert.
Ja, alle Indikatoren.
Und das ist also interessant, dass man individuell denkt, ah ja, stimmt, im Vergleich, meine Eltern haben die irgendwie schon noch mehr müssen arbeiten und schauen und machen und tun. Und irgendwie bei mir ist es eigentlich, funktioniert eigentlich alles relativ gut. Und, aber grundsätzlich geht es natürlich also dermassen das Loch ab. Und das finde ich auch spannend, dass man wie, also es hat dann so eine schöne Studie irgendwie gegeben, wo einer sagt, ja, 90% von den Leuten sagen sozusagen, ihre individuelle Situation ist besser geworden und gleichzeitig sagen sie, die Welt geht vor die Hunde.
Das hast auch, ich glaube, das hast du auch bei den Strafen, oder? Wenn du fragst, wie funktioniert die Justiz, dann kommt die Kuscheljustiz viel zu mild, man lässt alle springen. Aber wenn du dann die individuelle Fälle zeigst, würdest du der hat das und das, und würdest du ihn ausschaffen? Oder welche Strafe würdest du ihm geben? Ist das Volksempfinden tiefer als die eigentliche Rechtsprechung?
Nee.
Also auch da hast du so eine Aufrüstung nach oben, wo eigentlich jede Sache vorbeigeht, weil man nicht immer vom Gleichen redet und eben so pauschal bleibt und allgemein und sich halt von einem Angstklima treiben lässt.
Hast du das Gefühl, Angst ist ein stärkerer Trigger in einem Umfeld, wo es grundsätzlich mega sicher ist? Also blöd gesagt, jetzt du im Vergleich zu vielleicht einem Land, wo es per se gefährlicher ist, einfach raus auf die Straße zu gehen. Weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du aus Versehen oder bewusst irgendwie verletzt oder tötet wirst, einfach höher ist, weil es eine höhere Kriminalität gibt oder was auch immer. Oder dass du verhungerst oder was. Einfach so dein Leben. Bei uns hast du die grösste Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, ist an irgendeiner Zivilisationskrankheit, oder?
Wahrscheinlich am Auto.
Ja, ja, oder irgendwie so. Es gibt jedenfalls, es sind sehr zivilisierte Gründe, warum dass du vermutlich in relativ hohem Alter wirst sterben, rein statistisch gesehen. Wenn du jetzt an einem Ort bist, wo du statistisch sehr viel früher wirst sterben und aus sehr vielen ganz anderen und verschiedenen Gründen, hast du das Gefühl, es macht etwas, also bist dann resistenter gegen so Angstthemen, weil du denkst, ja gut, ich lebe ja immer noch.
Ich kann es jetzt vielleicht mit Griechenland vergleichen. Die haben ja da die riesige Wirtschaftskrise gehabt und dann ist Corona gekommen.
Ja.
Und wir haben ja bei Corona, muss man sagen, hyperventiliert, fast Ausgangssperren verhängt, der Bundesrat hat durchregiert, Demokratie ist kurzfristig abgeschafft worden, Bundesbern ist heimgeflüchtet. Das war in Griechenland anders gewesen. Bei dem war ich, einmal einen ganz anderen Umgang mit dieser Krise wahrgenommen.
Ja. Ja.
Also man ist sich nicht in der Gesellschaft derart aggressiv angegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Aber ich bin natürlich auch in Athen an der grossen Demos gewesen.
Ja.
Aber so grundsätzlich habe ich gedacht, man hat geschaut, man hat hygienisch geschaut, man hat Abstand genommen, aber man hat es auch nicht so hyperventiliert. Und wenn ich einmal in Zürich wieder ausgestiegen bin, habe ich so richtig einen anderen Umgang, hast so richtig gespürt.
Ja.
Und auch dort ist dann die Strafgläubigkeit von der Schweiz sofort zum Tragen gekommen, wo man ja da im grossen Mass Leute verzeigt hat. Und dann hat man ja dann auch quasi geschaut, dass das so ein richtiges Delikt ist, das auch im Strafregister landet. Man hat es dann nicht können bei einer Übertretung belassen.
Ja.
Und das ist gerade so ein gutes Beispiel, wie man glaubt, in der Punitivität, in der Strenge von der Strafe können die Gesellschaft disziplinieren.
Ja.
Aber das ist eine Fehlüberlegung, weil wenn du etwas gegen das Gesetz machst, wenn du es überhaupt weißt, aber wenn du es bewusst machst, dann gehst du davon aus, dass du nicht verwünscht wirst.
Ja.
Und du machst wahrscheinlich dann nicht die Abwägung, was kostet es mich, wenn es mich dann verwünscht. Oder meinst du schon?
Nein, wahrscheinlich nicht.
Ich glaube, bei den meisten Delikten ist das wirklich nicht so.
Ich frage mich, wie fest dass das mit dem, also wie stark so der Angstfaktor, wo viel in der Politik ja stattfindet auch, Wie stark aber
ist das wirklich ein Angstfaktor? Es ist doch so Cover-My-Ass-Strategie und müssen zeigen, man macht etwas.
Ja, natürlich ist Cover-My-Ass.
Es ist ja im Sinn von, wenn Corona-Politik ist Cover-My-Ass und zeigen, hey, wir machen etwas, wir machen eine Ausgangssperre. Eine liberale Politik dort betreiben ist mit viel mehr Risiko verbunden, wenn es hinten raus...
Genau. Also es ist ja immer so in der Politik, wenn du sagst, oh, das ist aber gefährlich, und dann kommt es schlecht, kannst du sagen, ich habe ja gesagt, es ist gefährlich. Wenn du aber sagst, hey, also wenn du sozusagen produktive oder proaktive Politik betreibst und sagst, wir haben eine Idee, wir haben einen Plan, wir gehen dorthin, wir probieren das mal, dann kann es natürlich schief gehen. Solange du halt sagst, Achtung, Achtung, und das sollte man ja nicht irgendwie. Und das ist, ja, also das ist ja nicht nur in der Politik, sondern auch an anderen Orten so. Aber ich glaube eben, das ist, wenn du etwas zu verlieren hast, dann ist ja auch der Drang grösser, dass du das halt versuchst, nicht zu verlieren mit so Cover My Ass, weil halt dein Ass schon relativ dick ist, willst du den ja auch coveren. Aber wenn der sowieso schon einfach nur Haut und Knochen ist, dann kannst du sagen, du weißt schon. Also das ist so eine These von mir, wo ich mich frage, ob's und es ist ja auch so ein Schein-Dings.
Ja, es ist eine Sicherheit. Was ist es? Also
wir haben es vorher davon gehabt, wir
sterben ja alle. Man sagt, dass man, es gibt Untersuchungen, die sagen, man muss 25 Straftäter intensiv therapieren, damit man eine Person weniger rückfällig wird.
Ja.
Also intensiv mit sehr geringen Erfolgschancen. Was wir machen, ist, alle ein bisschen therapieren. Und das ist genau das. Man weiss eigentlich, dass das so nicht nützt. Aber wenn irgendwie etwas ist, kann man sagen, ja, wir haben ja etwas gemacht.
Mhm.
Und die, ich glaube, die Punitivität, also die Strafgläubigkeit, die angezogen hat, das liegt auch daran, man hat ja so in den 70er, 80er Jahren unglaublich an die Rehabilitierung geglaubt. Man denkt Therapie und so, und dann hat man alles im Griff. Hat ein bisschen, sagen wir mal, einen Grössenwahn gehabt und ist sich jetzt eines Besseren belehrt worden. Und dann hast du so, weißt du, den Fall Howard oder so, wirklich tragische Delikte, wo natürlich dann das ganze System zum Einstürzen gebracht haben und eigentlich das andere extrem gekippt ist. Dass man jetzt fast quasi niemand mehr rauslässt, außer der kann beweisen, dass er nicht gefährlich ist.
Mhm.
Was ja per se gar nicht möglich ist.
Das kannst ja, können wir draussen ja auch nicht beweisen, dass wir nicht gefährlich sind.
Nein.
Wir sind jetzt einfach zum Glück draußen. So.
Ja, gut, ja.
Ja, ja, nein, aber das ist ja schon so. Das ist ja immer die Problematik.
Aber was ist das Rezept? Also, jetzt haben wir jetzt alles gesagt, oder welche Mechanismen zu was führen. Aber gibt es, siehst du, irgendein Rezept?
Also, es gibt ein individuelles Rezept.
Das wäre?
Ist sich genau zu reflektieren in Bezug auf seinen eigenen Umgang mit Risiken. Und zwar seinen eigenen Umgang in seinem eigenen Umfeld. Also einmal herauszufinden, wieso ist es tatsächlich, also wo ist Priorität in Bezug, wo ist mein höchstes Risiko in meinem Leben?
Aber das würde, ja, und vor allem auch, das würde dir nämlich helfen, dich zu lösen von den sozialen Medien, wo dich quasi so ein bisschen treiben.
Mhm.
Schlecht, 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 ja. Schlecht. Die Welt ist schlecht. Wenn du das willst, quasi verorten, in dich gehen und sagen, okay, was führt jetzt das schlimmste
und
Fall?
Und ich glaube, bei uns in der Schweiz, in den allermeisten Fällen, findest du heraus, dass es gar keine grossen Risiken gibt. Im Gegenteil, dass du vielleicht noch ein paar Risiken könntest eingehen mehr und noch ein bisschen mutiger sein im Leben und noch ein bisschen, ja, ein bisschen deine Entscheidungen treffen, wo deiner Entwicklung im Leben irgendetwas bringen, wo dich etwas erleben lässt, wo wieso, und ich glaube, dann kannst du wieso von dieser Angst, also ein Abstand nehmen von einer unbegründeten Angst. Ich sage nicht, dass jede Angst unbegründet ist, aber ich glaube, diesbezüglich ist es, darf man sehr gerne sich nochmal ganz genau überlegen, welche Ängste sind tatsächlich begründet.
Ja, und dann auch in den Rezepten, in diesen einfachen Rezepten. Also ich weiss, es gibt Leute, die gehören weggesperrt, die sind hochgefährlich. Aber das sind relativ wenig in meiner Erfahrung. Oder sagen wir es bei meinen Klienten. Und ich mache das auch schon über 20 Jahre. Die meisten passiert mit dem Gefängnis eben eigentlich etwas, was die Gesellschaft nicht will. Mhm. Nämlich, sie werden eingesperrt, sie werden quasi aus dem sozialen Rahmen weg da, sie verlieren die Wohnung, sie verlieren vielleicht den Ehepartner, sie gehen durch alle Böden, sie finden keinen Job mehr, weil sie eben im Strafregister sind. Die Gesellschaft gibt ihnen heute keine Chance mehr, weil man so eine Nulltoleranz entwickelt. Und dann kommen die in so einen Turnus, und dann kommen sie raus und was haben sie? Dank dem Gefängnis haben sie die besten Verbindungen ins kriminelle Milieu. Also wir tun so wie in einem Bienenschlag so selbstbestätigendes System schaffen, wo Kriminelle dann gar nicht anders können, als weiter kriminell bleiben.
Ja, und weil ich weiss, die Rehabilitation ja nicht funktioniert, ist es ja, also ganz ehrlich, eben wenn mir alle Chancen genommen werden, will ich einmal zum Beispiel eine Gefängnisstrafe oder sonst irgendein Urteil, das festgehalten worden ist im Strafregister, gemacht haben, weil mir alle Chancen genommen werden, dann den Schritt zu machen, zu sagen, gut, wenn alle das Gefühl haben, ich sei kriminell, dann das kann ich ja kriminell
dazu,
sein.
Ja, das kommt noch dazu.
Also wenn ich schon ansage, du bist ein Gefährlicher, dann bin ich es halt.
Ja, so und so krass finde ich, gerade in der Kindererziehung ist man ja weggekommen von dem Bestrafen, sondern mehr das Fördernde. Also eigentlich ist Jugendstrafrecht genial, weil dann sagt man, okay, das Delikt ist auch schlimm, man schaut es auch an, aber man stellt sich dann drüber aus die Frage, warum ist es zu dem gekommen und versucht das aufzufangen.
Ja.
Und mir ist gar nicht klar, oder? Man ist jetzt eher dazu, da jetzt wieder so die Populisten wie ein Fehr oder ein Josic, die sagen, strengeres Jugendstrafrecht. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Genau anschauen, versuchen die Ursachen und die Leute so aufzustellen, dass es eben nicht mehr passiert. Und eigentlich müsste man das ausweiten auf das Erwachsenenstrafrecht. Vielmehr.
Ja gut, das ist jetzt natürlich die These, eben, das ist jetzt die Frage, oder? Also man kann natürlich auch sagen...
Wir sperren also, alle weg, ja gut. Aber wenn man eine sichere Gesellschaft wendet, ist für mich klar, muss man viel mehr wegkommen, alle Bösen, Anführungs- Schlusszeichen, am gleichen Ort einsperren.
Ja.
Sondern, ey, machen Hausarrest, machen Fußfesseln, lassen sie im sozialen Rahmen, solange es nur irgendwie geht, bauen die Geldstrafen auf und tun sie nicht zurückfahren. Mhm. Weil das tut weh, aber das lässt sie im sozialen System. Und je mehr man bestraft, desto desozialisierter werden sie. Und das ist nicht das, was man will.
Das ist mir gerade etwas eingefallen. Ich wohne an einem Ort auf dem Land, wo es so ich sage mal, so einem Kilometer Umfeld von mir gibt es vor allem zwei Strecken, wo recht lange, gerade 80er-Strecken über Land sind.
Bin ich auch schon gefahren, was wolltest du jetzt sagen?
Und dort, also fast jeden Abend jetzt im Sommer, gibt es wirklich Double. Wo einfach vermutlich sind es junge Männer, wo ihre leicht übermotorisierten Autos dort auf irgendeine Geschwindigkeit treiben und so dermassen Lärm verursachen und vielleicht auch Gefährdungen machen durch das. Wenn ich so etwas höre, mir im Garten sitzen, dann gehst du, dann sage ich, ich wünsche dir einen Führerausweis. Ich denke, das ist wahrscheinlich das Schlimmste, wenn so jemand zwei Jahre so ein Autofan. Aber so, nein, ich sage einfach, das ist ja einfach ist mir in den Sinn gekommen, weil du gesagt hast, so, ich kenne ja auch Leute, die Führerausweis und Zeug haben oder gehabt haben. Und das ist schon noch so, also du bleibst in deinem sozialen System, aber es gibt ein bisschen. Es ist ein bisschen hart, weil du musst deinem Arbeitgeber sagen, ja, es ist jetzt eben ein bisschen, ich hätte es ein bisschen länger, wenn ich noch aus herfahren bin.
Ja, und Strassenverkehrsrecht, da wirst du doppelt bestraft. Gerade bei diesen Rasengeschichten, die du jetzt ansprichst, sucht die Gesellschaft ja die Antwort auch in der Punitivität, also in der Bestrafung. Mhm. Man hat jetzt da Mindeststrafe von einem Jahr bei Rasendelikt. Allenfalls, weißt, könnte man das auch andere Ansätze überlegen. Also es sind ja vor allem dann junge Männer, meistens überfordert mit denen PS, die sie hier kaufen können. Aber was müssen wir auch sagen? Gewisse Autos, du kannst ja auch nicht einfach kommen und gerade einen grossen TÜV kaufen. Mhm. Wieso kannst du dann gerade auch ein grosses Auto kaufen? Also ich freue mich dann einmal auch, wenn diesen Leuten so Rennautos verkauft werden, ob da nicht auch ein gewisses Mitverschulden beim Verkäufer liegt. Weil das ist ja, warum kaufst du ein schnelles Auto? Das wird dir ja genau so abgerissen, dass du eben... Ich nicht will in dieser Strecke.
Ah, wird die schon beim Verkauf genannt, explizit. Das könnte schon, also so wie das manchmal stimmt, ich denke manchmal, wieso, also offensichtlich wird an dieser Stelle nicht so oft kontrolliert.
Nein, aber die Sache ist, es ist über lange Gerade. Also ja, ja. Du hast ja dort einigermaßen oder meinst, es ist außerorts eine Gerade, hast du ja wie im Griff.
Ja, das vermeintlich. Meinst, ja,
ja. Ja, du meinst.
Aber es hat Wald auf einer Seite, ja, ja. Wehe, es kommt dort mal ein Reh.
Ah, du bist beim oberen Teil, nicht in der, in der Mittelstrecke.
Auf alle Fälle ist es einfach, ja, es ist einfach nicht, es ist einfach ein bisschen eine dumme Idee. Aber da könnte ich dir im Zusammenhang mit Autofahren noch ganz viele dumme Ideen. Um das geht es nicht. Es geht, ja, es ist wirklich so ein sehr heikler Punkt.
Darf ich noch etwas sagen? Wir haben ja vorhin über das Rezept geredet. Also ich denke zum Beispiel auch bei der Drogenpolitik. Das ist ja sehr auf, also nicht mehr so, aber immer noch auf Repression, auf Bestrafung ausgelegt.
Und aber die grossen Erfolge sind nicht durch Repression entstanden.
Eben.
Also die grossen Veränderungen sind entstanden durch legale Heroinabgabe
genau,
in verschiedenen Städten.
Und versuchen Arbeitsmarktintegration, so Sachen. Also eben, dort hat man ja mal wegen einem grossen Elend in Zürich auch können umdenken. Mhm. Und ich würde mir so mutige Schritte so ein bisschen über den Tellerrand denken, in ganz vielen anderen
alle
Bereichen.
Die Autobesitzer mal sozial integrieren. Dann. Nein, aber ja, das stimmt. Dass in anderen Bereichen.
Also, dass man viel mehr schaut, was ist wirklich die Ursache, nicht einfach populistisch reagiert, sondern mal tiefer geht und wie löse ich das Problem nachhaltig.
Ja, und die präventive Wirkung setzt ja auch voraus, dass potenzielle Täterinnen und Täter von dieser Bestrafung überhaupt wissen.
Ja, gut.
Das ist ja,
ja, ja.
Also ich glaube nicht, dass die allermeisten potenziellen Straftäterinnen und Straftäter kennen sich jetzt nicht im Detail mit verschiedenen Straftatbeständen und ihren Bestrafungen und überlegen sich, weil es ist echt das mit dem kleinsten Risiko, was könnte ich jetzt machen?
Aber das ist auch wieder so eine politische Krankheit. Ausdefiliziert, dauernd verändert, also momentan. Mhm. Ich meine, wie viel mal das Gesetz geändert wird.
Ist das so?
Das ist der Wahnsinn. Ja. Also man hat es 100 Jahre nicht angelangt.
Und jetzt?
Von 1932 bis 2010 fast nicht angelangt. Und seither, Wahnsinn, oder? Und das macht es nicht besser, sonst es wird einfach immer mehr Flickwerk.
Ja, aber es ist ja vielleicht genau das Zeichen, dass man sagt, es wird zum politischen Mittel.
Ja, ja, natürlich. Die SVP,
also kann's
benennen. Die SVP hat es erkannt und bespielt es.
Ja.
Auch mit diesen Deliktskatalogen, die sind ja widersinnig.
Ja.
Es spielt ja nicht darauf, aber ein Diebstahl mit Hausfriedensbruch, Landesverweisung. Er ist in den Schrebergarten eingebrochen. Und jetzt diskutierst du wirklich bei einem Schrebergarten-Einbruch über Landesverweisung. Es müsste doch an einer Mindeststrafe gekoppelt sein.
Ja.
15 Monate, okay. Aber nicht Landesverweisung für 3 Monate.
Ja.
Gefängnis, oder? Also es ist in einem absurden Bereich angelangt. Und man hat immer das Gefühl, es ist noch zu wenig, es ist noch zu wenig, es ist noch zu wenig. Man muss die Schweiz leer räumen.
Ja. Ja, ja, also das ist das ist schon sehr absurd.
Ja, was natürlich nicht möglich ist, aber es wäre quasi die ganze Berichterstattung von den Medien im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren.
Mhm.
Weißt du, das ist ja sehr pauschal, das ist sehr kurz, das ist zugespitzt. Da ist auch selten juristisch gebildete Journalisten im Raum. Und dann
es gibt natürlich Ausnahmen.
Es gibt lobende Ausnahmen. Aber du hast oft einen grossen Gap, weil die Medienberichterstattung ist emotionalisiert und dann verstehst du das Ergebnis nicht.
Ja.
Und dann denkst du, hey, die Justiz, und die ist ja gar nicht mild. Und warum soll ein Richter jemanden mild bestrafen, der etwas Grauenhaftes gemacht hat? Aber es besteht dann so eine Meinung von einer Dysfunktionalität, wo tatsächlich ich jetzt nicht der Justiz attestiere.
Also ich lese regelmäßig die Gerichtskolumnen von der Republik, wo schon auch noch interessant ist, wie ganz oft
dort heisst... Dort steht auch, ja, du, von der Brigitte Hürlimann.
Hauptsächlich von ihr,
sie berichtet aus Gericht verhandeln.
Ja, aber das Spannende ist, dass sie oft sagt, es ist der und der Fall, irgendwie am Bezirksgericht so und so. Und im Publikum sind noch 2 Leute und eine Reporterin. Also es ist ja so, dass du das Gefühl hast...
Ja, früher ist...
Selbst vielleicht an Orten, die noch publizistisch noch interessant sind.
Nein, es ist eben nicht. Weil früher hast du Beweise abgenommen in den grossen spektakulären Strafverfahren in Zürich hat das Geschworenengericht gesprochen und dann hat man alle Beweise reproduziert vor Gericht. Dann hast du natürlich immer etwas zu erzählen gehabt. Heute kennt das Gericht die Akten. Die Beweise werden nicht mehr abgenommen, vielleicht vereinzelt, aber nicht mehr im grossen Stil. Und dann hast du als Publikum oder als Journalist hast du einfach den Staatsanwalt, der A schreit, den Anwalt, der B schreit und das Gericht, der dann A1 macht. C urteilt. Und wie sehr das die einzelnen Plädoyer verflochten sind mit dem tatsächlichen Beweismaterial, kannst du ja nicht beurteilen, weil du gar nicht kennst. Du kannst sagen, mir hat jetzt der Anwalt plausibler gedunkt oder der Staatsanwalt hat besser plädiert. Aber wie sehr das verflochten ist und wie qualitativ gut das war, kannst du nicht beurteilen. Nein. Und auch wie das Gericht schafft, ist das gar nicht kontrollierbar, wenn du Beweise nicht selber siehst und abgenommen werden. Ja. Also haben wir gar keine, die vierte Gewalt kann gar nicht kontrollieren, was die Justiz macht. Weil man ihnen nicht zeigt, wie die wirkliche Arbeit ist. Und da würde ich mir schon wünschen, dass die Gerichte das Bewusstsein entwickeln und viel mehr Beweise abnehmen, auch nur schon fürs Verständnis.
Ja.
Ich würde mir eben eine vermehrte Gerichterstattung wünschen.
Wo eine Gerichterstattung? Nein, das ist ein schöner Versprechen. Eine Gerichtsberichterstattung.
Eine Gerichtsberichterstattung, die nicht unnötig dramatisiert, wo selber eine juristische Grundbildung hat und das auch richtig einordnen kann.
Liesst du dann die Sache von der Brigitte Thürlimann?
Von der Brigitte liesst es, ja.
Ja. Und wie findest du die? Ich finde die als Laie nicht so schlecht.
Brigitte ist auch eine Juristin. Ja. Brigitte weiss, von was aber sie eben, schreibt.
Also ich find
aber wer liest schon die Republik?
Ja, ich.
Die Republik beeinflusst das öffentliche Bild von der Justiz nicht.
Ja.
Aber der Live-Ticker aus dem Prozess X vom Blick oder von...
Ja, natürlich.
Das logisch, hat viel mehr Wirkung. Und zwar nicht der einzelne Ticker, aber der stetige Tropfen, der einfach dramatisiert. Und, ja.
Ja, du, danke Doreen. Danke dir. Und nicht jetzt nur heute, sondern schon länger habe ich recht einen anderen Blick als Laie anderen Blick auf die ganze Thematik schon gefunden. Und das finde ich recht cool.
Kannst du das vielleicht einem Beispiel?
Nein, also ich glaube, alle die Gespräche und all die Sachen, die du mir erzählst, zum Teil auch wie so aus deiner Erfahrung, aus deinem Erfahrungsschatz, wo ich wieder denke, das weisst du ja nicht. Das ist dann auch noch so. Als Laie, du kannst es ja null einschätzen, weil wenn du nicht mit der Justiz zu tun hast, tatsächlich, jeden Tag, dann siehst du ja nicht, das ist ja wirklich so ein Apparat, wo du nicht wirklich siehst. Und wie du richtig sagst, wo sehr, sehr ausgewählt auch die Medien darüber berichtet und du kommst sozusagen diese Sachen, aber du hast nicht das Gefühl dafür. Und ich glaube, unter anderem dank dir habe ich eine andere Sicht darauf gewinnen und das finde ich recht cool.
Ja, man hat eben als Bevölkerung immer das Gefühl, also die Kriminellen sind die anderen und man macht sich gar kein Bild, wie schnell man es dann selber wegen wirklicher Bagatellen in Untersuchungshaft sitzt. Und das ist einfach krass. Mhm. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.